Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 16, die Verse 1 bis 4, und wir stehen noch einmal dazu auf. Und da lesen wir, da traten die Pharisäer und Sadduzäer, das war die religiöse Elite zur Zeit Jesu, zu Jesus. Die versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Aber er antwortete und sprach, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. Herr, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Hallo, ist da der Wetterdienst? Ja? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Feuerwehr gerade ihre leichte Gewitterneigung aus meinem Keller pumpt. So kann man mal die Anzeichen von schlechtem Wetter verkehrt deuten. Und es gibt ja so, was das Kommen von schweren Dingen anlangt, Pessimisten und Optimisten. Der Pessimist sagt, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Und der Optimist sagt, oh doch. Jetzt ist ja sogar das Händeschütteln vielleicht auch hier unter uns gefährlich geworden. Unser Bischof hat uns jüngst einen Brief geschrieben, wir sollen aufpassen beim Austeilen des Abendmahls. Es geht ab, es geht um. Das Wetter zunächst spielt verrückt und wir haben Stürme, Orkane. Interessant ist, dass sie meistens weibliche Vornamen tragen. Ist euch das schon aufgefallen? Sabine. Die Bedrohung des Klimawandels wird allerorten erwähnt. Und im fernen Australien gibt es unüberwindliche Waldbrände. Und jetzt dieser Virus. Oder dieses Virus. Wir wissen nicht mal genau, wie es wirklich heißt. Es hat den schönen Namen Corona und bedroht uns. Wir leben in schwierigen Zeiten. Der Soziologe Ulrich Beck hat das ganze Phänomen genannt Risikogesellschaft. Wir leben in einer Risikogesellschaft und wir erleben die Unsicherheit unseres Lebens trotz allen Versicherns. Und je mehr wir unser eigenes Leben in Sicherheit zu bringen denken, desto unsicherer wird es. Da öffnet sich immer wieder eine Schere. Wir haben auf der einen Seite große Errungenschaften, aber dann kommen wir irgendwann drauf, dass diese Errungenschaften auch schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Und das, was so vorteilhaft ausschaut, bringt uns plötzlich auch eine ganze Menge Nachteile. Da gibt es dann immer wieder auch die berühmte andere negative Seite. Zum Beispiel der Globalisierung. Manchmal ist es richtig toll, dass unsere Welt ein Dorf geworden ist und wir mit allen vernetzt sein können. Das ist eine Bereicherung, aber auch eine Bedrohung. Wir sind zum Beispiel sofort durch die Medien, vor allem unser Internet, in allerkürzester Zeit über alles informiert. Nur eben auch dann über das, was wir besser nicht wissen wollen. Zum Beispiel, wo der Corona und wie der Coronavirus jetzt gerade wieder explodiert. Dieses Virus wäre ja zum Beispiel ohne globalisierten Flugverkehr dageblieben, wo es war, nämlich in China. Aber ich bitte einmal Folgendes zu bedenken. Gesundheitsfragen offenbaren immer wieder, wie wir denken und wie wir leben. Gesundheitsfragen offenbaren das. Wie leben wir, wie denken wir? Sind wir getrieben oder getragen? Sagen wir zum Beispiel auch, wie ich es immer wieder bei Geburtstagsbesuchen höre und eigentlich in Frage stellen will, aber nicht kann, weil es mir selber relativ gut dabei geht, Hauptsache gesund? Stimmt das? Was passiert auf dem Hintergrund dieser Aussage? Hauptsache gesund. Wir opfern zum Beispiel der Karriere unsere Gesundheit, um einen Haufen Geld zu verdienen, um dann einen Haufen Geld wieder zu opfern, um unsere Gesundheit wieder zu verdienen. Ich möchte heute versuchen, Antwort zu geben auf die Frage, wie können wir in schwierigen, in gefährlichen Zeiten richtig leben? Da sind wir zunächst geprägt von der Geschichte, von der Geistesgeschichte. Wir leben erbittert, erbittert. Erbittert zum Beispiel suchen wir auch jetzt in der Tradition der Aufklärung aus dem 18. Jahrhundert eine Problemlösung. Und wir suchen sie so lange erbittert, bis wir sie ergattert haben und dann gewissermaßen unsere Problemwand erklettert haben. Das war der Ansatz der Geistesepoche der Aufklärung. Wir sind doch mündige Menschen und wir müssen uns selbst verwirklichen. Und wir sind denkende, also gescheite Menschen. Und wir können und wir sollen mit unserer Wissenschaft und unserer Technik auf die Wirklichkeit losgehen und wir werden damit jedes Rätsel früher oder später aufklären und lösen. Wir nehmen das Schicksal nicht einfach hin, sondern wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Und dann haben wir der Natur Vorteile für unser eigenes Leben abgerungen. Und dann sind wir unterwegs, seit der Aufklärung, als Forscher, als Erfinder, als Techniker, als Ingenieure. Unter der Hand ist die Wirklichkeit außerhalb des Bereiches des Übersehbaren für uns gleichzeitig uninteressant geworden. Eine Gottesbegegnung etwa erscheint bedeutungslos. Und auch das Böse gibt es seit der Aufklärung nur mehr als Fehler im Apparat, als Funktionsstörung, die irgendwie aber schon wieder zu beheben ist. Also auch ein Unglück ist eigentlich eine reparaturfähige Sache. Und seit der Aufklärung gibt es unter uns diesen grenzenlosen Optimismus, wir werden das schon richten. Denn der Mensch ist seines Glückes Schmied. Nebenbei kommt dann raus, dann braucht er Gott eigentlich nicht. In der Folge haben wir dann das Leben individualisiert. Wir leben alle eine Bastelbiografie, in der unser Leben inszeniert wird. Wir haben das Leben säkularisiert, verdiesseitigt. Wir leben es im Grunde ohne Gott, mit Gott nur, wenn wir eine Verzierung brauchen. Und dann, sagt der Soziologe und Autor Neil Postman, amüsieren wir uns zu Tode. Wir leben nicht nur in einer Risikogesellschaft, sondern auch in einer Spaßgesellschaft. Und wir brauchen den Spaß, um die Widrigkeiten des Lebens aushalten zu können. Und wir wollen Spaß haben unter allen Umständen. Vor allem die jungen Leute sagen, ich will Spaß und zwar jetzt gleich. Wir sind vor allem was die jungen Leute anlangt, zu einer Fast-Food-Generation geworden sind, es nicht nur bei McDonald's. Wir können überhaupt nicht mehr warten. Und dann haben wir so ein paar Symbole, die unser Lebensgefühl ausdrücken. Zum Beispiel die Fernbedienung oder Alexa. Die haben wir im Griff. Wir haben überhaupt alles im Griff. Wir wollen über alles verfügen. Wir wollen alles steuern. Und dann gibt es mit der Fernbedienung Channel Hopping. Oder die jungen Leute übertragen das auf den Freitagabend und machen Party Hopping. Von einer Party zur anderen, von einem Kanal zum anderen, immer getrieben von der Angst, etwas zu verpassen. Das ist unsere Zeit. Oder wir stehen beim Bäcker. Früher gab es 3 Sorten Brot und 2 Sorten Semmeln. Heute gibt es 30 Sorten Brot und 200 Semmeln. Verschiedene Arten, ein bisschen übertrieben. Und wir sind überfordert schon beim Bäcker durch die Qual der Wahl. Noch so ein Statussymbol, das ich immer wieder bei Hotelaufenthalten zu sehen bekomme, die Kaffeemaschine, aus der man sich selbst den Kaffee rauslassen soll. Man steht in einer Schlange an, das ist eigentlich altertümlich, und wartet, dass man drankommt. Dann steht man vor dem Apparat leicht nach vorne gebeugt, um eine Auswahl zu treffen. Das schafft man jetzt nicht gleich. Hinter einem steht eine freundliche Person und weist einen darauf hin, wie man drücken soll. Dann drückt man, hat aber das falsche Heferl gewählt. Das geht jetzt über. Beim nächsten Mal denkt man, jetzt mache ich es richtig. Beziehungsweise vorher hat man noch die Idee, ein kleines Heferl war das, jetzt nehme ich ein großes. Und bei dem Großen drücke ich einfach 2-mal. Aber dann geht es wieder über. Außerdem macht so eine Kaffeemaschine einen Höllenlärm, gleich in der Früh am Morgen, vor allem wenn der Kaffee frisch gemahlen wird. Und in Hotels jedenfalls habe ich die Beobachtung gemacht, selbst 6 verschiedene Kaffeesorten schmecken alle gleich schlecht. So leben wir. Wir haben alles im Griff. Und eigentlich nichts im Griff. Wir leben manchmal von allen guten Geistern verlassen. Und wir sind frustriert, ich bin frustriert angesichts solcher Kaffeemaschinen. Wir leben entgeistert und überfordert. Und zwar mit der Unabhängigkeit als Höchstwert. Als selbstbestimmte Menschen geraten wir jetzt in ein neues Dilemma, nämlich ohne Gott ihn ersetzen zu müssen, jetzt selber Gott spielen zu müssen. Erbittert, entgeistert, erdreistet leben wir. Und alle störenden Negativzustände und Unannehmlichkeiten wollen wir und müssen wir jetzt bannen. Was den Spaß bremst, wollen wir beseitigen. Und seien es auch sogar ungeborene Kinder, Alte und Kranke, Behinderte, durch einen guten Tod. Und wir spüren als Zeichen der Zeit, wir haben die Orientierung verloren, weil wir den Horizont weggewischt haben. Wir haben zum Beispiel Religion und Glauben privatisiert. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Wir haben es pluralisiert. Jeder lebt das, wie er will. Und wir haben es dadurch relativiert. Es gilt nichts mehr für alle. Und der Preis, den wir dafür bezahlen, ist eine riesengroße Verunsicherung. Das ist das beherrschende Lebensgefühl, gerade jetzt, wenn dann so ein Virus grassiert. Wir sind verunsichert. Und wir wissen grundsätzlich auch schon nicht mehr, wo wir herkommen. Und wenn wir nicht mehr wissen, wo wir herkommen, können wir ja auch nicht mehr wissen, wo wir hingehen. Da fällt mir die Frage von Karl Valentin ein, der einmal einen Zeitgenossen gefragt hat, ach bitte, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich hin will? Zukunft ist Herkunft und der Schnee von gestern ist das Wasser von morgen. Und darum haben wir gerade auch jetzt, wenn dann wieder so was dazukommt, Zukunftsängste. Und wir spüren die Sinnlosigkeit unseres Lebens. Mark Twain hat einmal gesagt, als wir das Ziel aus den Augen verloren haben, haben wir unsere Anstrengungen verdoppelt. Das erinnert mich an das berühmte Hamsterrad. Der Hamster drin läuft und läuft und läuft, aber er kommt nie vorwärts und er kommt nie an ein Ziel. Und die Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach hat geschrieben, das eilende Schiff, es kommt durch die Wogen, wie Sturmwind geflogen. Voll Jubel ertönt's vom Mast und vom Kiele, wir nahen dem Ziele. Der Fährmann am Steuer spricht traurig und leise, wir segeln im Kreise. Wie leben wir in schwierigen Zeiten? Erbittert. Und als zweites, ernüchtert. Also da hatten wir jetzt diesen gewaltigen technischen Fortschritt und haben ihn immer noch. Wir wissen zwar nicht, wohin wir fortschreiten wollen, aber dann passiert jetzt Folgendes. Plötzlich gerät in einer beängstigenden Art der Umkehrung auch manche unserer genialen Techniken außer Kontrolle. Zum Beispiel die Atomtechnik. Da gab es ja Ereignisse mit Signalwirkung. Ich erinnere an Tschernobyl schon 1986. Da fliegt plötzlich ein Atomkraftwerk in die Luft. Oder kleiner, aber doch sehr symbolträchtig, wir denken an die Challenger-Katastrophe 1987 oder an den Absturz der Columbia 2003. Oder jetzt werden wir erinnert durch Greta Thunberg. Ihr kennt sie alle. Wir erinnern uns gerne an die Zeiten, wo Greta noch eine Urlaubsinsel gewesen ist. Sie erinnert uns an die Umweltproblematik, an den Klimawandel. Und wir bekommen ihn vorgeführt durch immer schlimmere Naturkatastrophen. Und die Technik des Menschen beginnt auf den Menschen selbst zurückzuwirken. Und die enttabuisierte, entzauberte, aber doch technisch manipulierte und dadurch manchmal ruinierte Welt schlägt zurück. Und der Mensch ist in die Maschen seines eigenen Netzes geraten, die er technisch geknüpft hatte. An das Gestell der Technik, das sich der Mensch zur Bewältigung des Daseins hingestellt hat, sieht er sich plötzlich selbst so hingestellt, dass er nicht mehr davon loskommt. Schmerzhaft erkennen wir die Grenzen des Machbaren. Alles gerät außer Rand und Band. Wir verlieren immer mehr die Kontrolle. Und ihr habt das vielleicht mitverfolgt. Wir verlieren die Kontrolle zum Beispiel beim Fliegen. War ein Pilot in der Pionierzeit des Fliegens noch ein Abenteurer der Lüfte, der auch notlanden konnte, so kann ein Pilot mittlerweile nicht einmal mehr den Autopiloten selbst einschalten, weil die Software seiner Boeing 727 selbstständig gegen und ohne den Piloten den Sinkflug und den Absturz einleitet. Und wir spüren, alles ist irgendwie zum Funktionssystem geworden. Die Technik ist das sowieso, aber auch die Gesellschaft wird ein Funktionssystem, die Parteien und auch die Kirchen. Alles dreht sich ums Funktionieren und ums Konsumieren. Und das Konsumglück der menschlichen Konsumtermite besteht gerade auch in schwerer Zeit trotzdem im Konsum. Und dann wird das Leben eine Kette erfüllter oder nicht erfüllter Augenblicke, in denen Lust oder Unlust die Kriterien sind. Was sagen wir in diesen Tagen? Vielleicht dieses, das ist lustig. oder auch das genaue Gegenteil. Das ist nicht lustig gerade. Und interessant ist, dass wir in allem Stress, der uns plagt, gleichzeitig immer wieder eine stockende Zeit erleben. Wenn die Zeit stockt, dann ist es Langeweile. Wir werden durch die Inhaltslehre einer Zeitspanne auf das Vergehen von Zeit aufmerksam. Langeweile, das ist das lähmende Rendezvous mit dem reinen Zeitvergehen. Und Langeweile, habt ihr das schon entdeckt, lauert gerade in den Mitteln, mit denen wir sie vertreiben wollen. Umso mehr weiterhin die Frage, wie können wir in schwierigen Zeiten leben? Ich sage es für uns Christen, wir können erleichtert leben. Nicht nur erbittert und erschüttert, sondern erleichtert. Nicht nur ernüchtert, erleichtert. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Das möchte ich uns heute mitgeben. Erleichtert leben bedeutet, wir geben die Hoffnung nicht auf. Und unsere Hoffnung ist nicht nur ein Zweckoptimismus. Und unsere Hoffnung als Christen äußert sich auch nicht nur in Durchhalteparolen. Wir verbreiten keine Panik, sondern wir verbreiten gerade als solche, die zu Gott gehören dürfen, Zuversicht. Wir sind nicht Fluchthelfer, sondern Bewährungshelfer. Wir helfen uns gegenseitig, uns in schwerer Zeit zu bewähren. Wodurch? Dadurch, dass wir zielgerichtet leben. Und zwar dadurch, dass wir auf das Kommen des Reiches Gottes und auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus warten. Das bedeutet, wir leben jetzt nicht nur von Augenblick zu Augenblick. Wir ziehen uns auch nicht zurück, wir tauchen auch nicht unter, sondern wir halten es, wie Martin Luther, obwohl unsicher ist, ob er das gesagt hat, wenn morgen die Welt untergeht, pflanzen wir heute noch ein Apfelbäumchen. Wir leben erleichtert. Wir geben die Hoffnung nicht auf, aber wir geben trotzdem etwas auf. Wir geben den Hochmut auf. Den Hochmut, der sagt, wir machen weiter wie bisher. Aber Business as usual kommt nicht in Frage. Das ist das Gefährlichste überhaupt. Ich lese uns aus Matthäus 24 von Business as usual zu Zeiten von Noah. Jesus sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, nämlich das Kommen des Menschensohnes, das Wiederkommen Jesu. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Aber nicht bei uns, nicht mit uns. Wir machen nicht weiter wie bisher. Wir geben auch den Hochmut auf, der spricht, über uns gibt's sowieso nichts mehr. Denn wo der Mensch keine Werteinstanz mehr über sich hat und sich selbst der oberste Normgeber, sich selbst die höchste Instanz ist, da zerbricht eine Gesellschaft, weil sie keinen Wertekonsens mehr zusammenbringt. Philosophen erinnern uns hin und wieder daran, dass Europa auf drei Hügeln gebaut ist. Auf dem griechischen Hügel in Athen, dem Areopag, sprich aufgebaut auf der Demokratie. Dann auf dem römischen Kapitol, wo es um die Res Publica, um das Gemeinwohl, nicht nur das eigene Wohl, sondern das Gemeinwohl geht. Und auf dem dritten Hügel, Das ist der Hügel Golgatha, wo Jesus Christus den Menschen erlöst hat und ihm seine Würde zurückgeschenkt hat. Wir geben den Hochmut auf, dass wir selbst alles schaffen. Wir geben den Hochmut auf, der spricht, uns schreckt nichts mehr. Wir spielen nicht länger den coolen, starken Mann, sondern wir deuten schwere Zeit als Ruf zur Umkehr zu Gott. Wir fragen nicht, wie kann man noch an einen Gott glauben, der so viel Unglück zulässt, sondern wir fragen, wird sich dieser Gott trotz Unglück uns noch einmal zuwenden? Wir verstehen jedes Unglück als Mahnung. Noch haben wir die Chance, mit Gott ins Reine zu kommen. In Lukas 13, Vers 5 heißt es einmal: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Wir besinnen uns. Was ist unser Zeichen? Das Zeichen, das in jede Zeit passt. Was ist unser Zeichen? Der Fisch. Der Ichthys, griechisch. Das Glaubensbekenntnis: Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Das ist unser Zeichen. Und Jesus sagt, es wird uns kein anderes, besseres Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona, des Fisches. Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter und Heiland. Herr Jesus Christus, wir spüren, dass es in diesen Zeiten und Tagen nicht so einfach ist, so zu leben, dass wir durchkommen, dass wir zurechtkommen, dass wir klarkommen. Zieh uns ganz neu in deine Gemeinschaft. Lass uns spüren, dass wir dir vertrauen können. Lass uns nicht nur erbittert leben oder ernüchtert, sondern erleichtert. Weil die Weltgeschichte nicht irgendwie zu Ende geht, sondern zu deinen Füßen. Lass uns unseren Platz weiter ausfüllen und getragen von der Hoffnung das tun, was anderen hilft. Amen. Bismillah spielt uns eine Musik.